Mein Name ist Christian Rauschning, ich bin Pastor hier und ich freue mich, dass ich heute zu euch predigen darf. Und ich habe mir als ersten Satz aufgeschrieben, dass ich mich kurz entschuldigen muss für das, was ich heute predige. Und zwar geht es mir so, dass ich diese Woche ein bisschen schlechte Nachrichten bekommen habe und ich habe mir hin und her überlegt, was mache ich? Halte ich eine leichte Sommerpredigt, die uns motiviert, die zu 30 Grad passt, oder predige ich über das, was mich gerade bewegt? Und ich habe beschlossen, wir als Gemeinschaft halten das aus, manchmal auch auf die schweren Themen zu predigen und die schweren Themen zu hören. Und ich hoffe, ihr könnt euch da ein bisschen mit reinnehmen lassen. Was ist passiert? Ich hatte am Mittwoch eine Untersuchung im Krankenhaus, wo auch jetzt nach dieser ganzen Gallenwegsentzündung meine Leber nochmal angeguckt wurde. Viele von euch wissen, dass ich seit 2011 eine Autoimmunerkrankung an der Leber habe, die diagnostiziert ist. Und jetzt waren nach dieser Gallenentzündungsphase vor und nach Ostern, haben die meine Leber nochmal genauer angeguckt, haben zwei Untersuchungen gemacht, die nicht wirklich auswertbar, nicht wirklich diagnostizierbar waren. Und am Mittwoch war die dritte Untersuchung. Und bei dieser Untersuchung kam raus, meine Leber hat eine ausgewachsene Leberzirrhose entwickelt, was ein bisschen uncool ist, weil die Leber zu den Organen gehört, ohne die du nicht leben kannst, die brauchst du. Und die nächste Ansage von der Oberärztin im Robert-Bosch-Krankenhaus war, stellen Sie sich bitte in 2 Wochen beim Transplantationszentrum in Tübingen vor. Und das ist eine Sache, die will man als 44-Jähriger mit 4 Kindern und einem nicht abgezahlten Haus eigentlich noch nicht hören. So, das war das, was mich so bewegt hat. Und ich dachte, ich habe 3 Optionen. Entweder ich mache jetzt krank und verziehe mich eine Woche lang irgendwie in mein Schlafzimmer mit 5 Büchern und lenke mich ab, gucke irgendwelche Netflix-Serien und lasse jemand anders predigen. Ich habe gedacht, Option B, ich halte eine leichte Sommerpredigt, oder Option C, ich erzähle euch, was mich gerade innerlich da bewegt und nehme euch ein bisschen mit rein, wie es mir damit mit Gott auch geht. Und ich habe beschlossen, ihr haltet es aus und ich kann euch damit reinnehmen. Was trägt uns in den schweren Zeiten unseres Lebens? Was trägt uns, wenn Leid, wenn schlechte Nachrichten, wenn Krankheit unser Leben bestimmt, wenn das Leben nicht mehr so glänzt und nicht mehr so toll aussieht? Was ist dann, wenn wir an unsere Grenzen kommen? Körperlich, psychisch. Was trägt mich noch? Was ist das, was mir Halt gibt? Darüber will ich heute reden. Gott hat ja manchmal auch ein bisschen Humor. Und ich habe an dem Tag, als diese Untersuchung am Mittwoch war, Jeremia gelesen. Und Jeremia geht so, der wird als der weinende Prophet beschrieben. Also dem seine Berufung willst du nicht haben. Der hat so viele prophetische Handlungen vollbringen müssen, der hat einen Tontopf zerschlagen, der hat einen Gürtel begraben, der dann verrottet ist und hat ihn dann wieder angezogen. Also lauter so richtig tolle Sachen. Und eine Geschichte aus Jeremia, ich glaube es war 38, ist die, dass Jerusalem von dem König von Babel belagert wird und Jeremia kriegt den Auftrag, dem König Zedekia zu erklären, wenn du dich wehrlos Jerusalem abgibst und dem König von Babel stellst, dann wirst du gerettet werden, dann wirst du überleben. Wenn du kämpfst, wirst du sterben. Und es passiert, was passieren muss. Dieser König hat nicht auf den Propheten gehört, sondern hat den Propheten geschnappt, hat ihn in den Wachhof seines Sohnes gebracht, in eine alte, trockene, oder nicht eben nicht trockene Zisterne geworfen, wo unten kein Wasser mehr war, aber Lehm. Und Jeremia sinkt so langsam in diese Schlammschicht ein. Der Schlamm steht ihm irgendwann bis zum Hals in dieser Zisterne. Das war der aufbauende Bibeltext, den ich an dem Tag gelesen habe, als ich im Krankenhaus war und diese Diagnose bekommen habe. Und ich habe mich irgendwie gedacht, ja, Jeremia, ich kann es ein bisschen fühlen. Ich kann es ein bisschen nachempfinden, was du denkst und wie sich das anfühlt, wenn man manchmal in so einem richtig dunklen Loch hockt und der Schlamm zieht einen immer noch weiter runter. Und es fühlt sich so an, als würde immer mehr dein Leben dem Ende zugehen. Jeremia wird auch dieses ganze Buch der Klagelieder zugeschrieben. Und wenn ihr da mal reinhört, das ist richtig üble, üble Geschichte, wie er da mit Gott umgeht und wie er zu Gott spricht. Ich lese euch mal einen Ausschnitt aus Klagelieder 3 vor. Seht mich an, wie viel Elend muss ich ertragen. Ich bin der Mann, den Gott mit seiner Rute schlägt. Voller Zorn hat er mich fortgejagt und immer tiefer in die Finsternis getrieben. Gegen mich sind seine Hiebe gerichtet. Den ganzen Tag trifft mich seine strafende Hand. Davon bin ich abgemagert und krank geworden. All meine Knochen hat er mir zerschlagen. Bitteres Leid und Trauer haben mich überwältigt. Gott selbst hat mich darin eingeschlossen. In völliger Dunkelheit lässt er mich zurück, als wäre ich schon lange tot. In schweren Ketten hat er mich gefesselt und mein Gefängnis mit hohen Mauern umgeben. Wenn ich schreie und um Hilfe rufe, so verschließt er sich meinem Gebet. Wohin ich mich wende, jeder Weg ist versperrt. Gott lässt mich nicht entkommen. Und manchmal gibt es solche Situationen, die fühlen sich genauso an. Gott antwortet nicht auf unsere Gebete. Wir hocken in einer trockenen oder einer schlammigen Zisterne und es geht immer tiefer und es zieht uns richtig runter. Das Spannende ist, dass auch Jeremia, der so viel Trauer erlebt hat, dem Typ war es verboten zu heiraten, er durfte an keinerlei Festen teilnehmen, er durfte weder heiraten, noch durfte er seine Eltern begraben, er durfte bei keinen Trauerfeiern dabei sein. Gott hat ihm verboten, um dem Volk Israel ein Beispiel zu geben dafür, dass es diese Zeit der Feiern vorbei ist, musste er all dem fernbleiben. Und dieser Typ schreibt diese deprimierenden Worte, bloß um ganz im gleichen Kapitel, wir haben jetzt gerade die Verse 1 bis 9 gelesen, plötzlich fängt er an, in Vers 21 zu sagen, aber eine Hoffnung bleibt mir noch, an ihr halte ich trotz allem fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf, es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Man fragt sich schon ein bisschen, ist der Typ schizophren? Was stimmt in seinem Leben nicht? Dass er innerhalb eines Kapitels beides aushält, dieses Gefühl, komplett verlassen zu sein von Gott, und dann fängt er irgendwann an zu sagen, nee, aber eigentlich kenne ich Gott anders. Eigentlich habe ich da noch eine Hoffnung. Eine letzte Hoffnung habe ich noch. Und die eine Hoffnung ist der Charakter Gottes, den er dann anfängt zu beschreiben. Er sagt, es ist seine Güte. Gott ist gut. Seine Treue. Er weiß, diese Hilfe des Herrn kommt irgendwann. Auch wenn er sich gerade gefangen fühlt und gerade fühlt, dass seine Gebete bei Gott nicht ankommen, dass Gott sich verschließt gegenüber seinen Gebeten. Ich weiß nicht, wie es dir geht in diesen Zeiten von so Zisternenzeiten, wo wir in so einer Zisterne hocken und der Schlamm uns immer mehr einfängt. Ob du auch diesen Punkt findest, wo du dich dran erinnerst, aber eigentlich ist Gott doch gut. Und ich wünsche dir, dass du Menschen um dich rum hast und dass du dieses Erlebnis immer wieder haben darfst, wo Gott in dein Leben hineinspricht und dir sagt, hey, aber eine Hoffnung haben wir noch. Wir haben eine andere Hoffnung als Menschen, die Gott nicht kennen. Wir haben ein anderes mit ihm verbunden sein. Und unsere Hoffnung auf Gott liegt nicht darauf, dass wir niemals in Situationen kommen, wo es sich anfühlt wie in dieser dunklen Zisterne. Das ist nicht unsere Hoffnung. Ehrlicherweise wird es in unserem Leben immer wieder Situationen geben und ich muss dir leider sagen, auch in deinem Leben wird es geben, Situationen, wo wir konfrontiert werden mit unserer Sterblichkeit, wo wir konfrontiert werden mit unseren Grenzen, konfrontiert werden mit unseren psychischen Belastbarkeiten und es kommen diese Situationen, wo es sich anfühlt, als würde uns der Schlamm bis zum Hals stehen. Und Gott verspricht dir nicht, dass er dich da nicht dass diese Situation nicht kommen werden in deinem Leben. Ich glaube, wenn ich rumfrage, wahrscheinlich hat jeder von uns solche Situationen schon erlebt. Ich bin mit vielen von euch auch enger unterwegs. Manche erzählen mir seelsorglich, wie es euch geht. Ich weiß von vielen, dass wenn du ein bisschen hinter die Fassade guckst, dass jeder Mensch irgendwie seine Themen hat, sein Päckchen hat, das er zu tragen hat. Das ist Leben. Denn das ist normal. Wir leben in einer gefallenen Welt und es gibt immer wieder Schmerzen, die wir uns gegenseitig, die wir uns selber zufügen, Themen, die uns selber belasten, Situationen, die hart für uns sind. Und ich hoffe immer wieder drauf, dass Gott mich in den Situationen daran erinnert an Gottes Charakter, an seine Treue, an seine Güte. Und dass ich anfange, dass ich eine Hoffnung habe in meinem Leben, die mich in den Situationen dann trotzdem trägt. Bei aller Klage, die berechtigt ist, die ich auch zu Gott bringen darf. Ich darf wie in Jeremia sagen, Gott, du lässt mich gerade hängen und der Schlamm steht mir bis zum Hals. Meine Gebete kommen nicht bei dir an. Und ich darf diese Trauer, ich darf diese Wut, ich darf diese Emotionen zu Gott bringen. Das ist okay. Aber die Frage ist, komme ich immer wieder an diesen Punkt, wo ich merke, Hoffnung trägt. Und es gibt eine Hoffnung in meinem Leben. Ich habe diese Woche einen zweiten Punkt gehabt, der mich sehr zu dem Thema bewegt hat. Und zwar, viele von euch kennen noch Lothar und Heike Kraus. Lothar war hier mal für, glaube ich, 1,5, 2 Jahre angestellt als Pastor, war danach in Esslingen und ist jetzt mittlerweile Pastor in Mannheim. Ich bin mit seinem Sohn, dem Arno, der Pastor in Göppingen ist, gut befreundet. Wir sind seit Jahren in so einem pastoralen Freundschaftsding, dass wir einmal die Woche miteinander beten, unsere Sorgen über unsere Gemeinden austauschen, unseren Dienst, wie es uns persönlich geht, wie es uns in Ehen geht, wie unsere Beziehung zu Jesus ist und füreinander beten und miteinander einfach unterwegs sind. Und die Heike, die hat eine Woche vor Pfingsten die Diagnose bekommen, dass sie unoperablen Bauchspeicheldrüsenkrebs hat. Dass ihr eher Wochen als Monate noch bleiben, dass nichts gemacht werden kann. Also auch die Experten in Heidelberg haben beschlossen, dass da keine Chemo und keine Operation mehr was bringt. Die Ärzte tun sie bloß noch palliativ versorgen. Und Heike hat vor 3 Wochen einen letzten Gottesdienst in der Viva, das ist die Via-Movement-Gemeinde in Mannheim, gehalten, hat sich dort verabschiedet und hat darüber gesprochen, über Hoffnung, die sie trägt. Dass sie weiß, es ist ein Tod auf Ansage, in den sie reingehen wird, aber was ihr Halt gibt als Christ, dass sie weiß, das ist nicht das Ende. Dass sie weiß, dass ihre Zeit in Gottes Hand steht, dass er jeden Tag gezählt hat und weiß, wie es gut ist. So, und ich würde euch sehr empfehlen, das Video gibt es bei YouTube, da mal reinzugucken. Mich hat es sehr bewegt, wie diese Frau umgeht mit diesem Thema Tod. Sie sagt, Tod und Sterben ist eins der letzten Tabuthemen unserer Gesellschaft. Da redet keiner gern drüber. Aber ehrlicherweise haben wir Christen einen anderen Umgang mit Tod und mit Sterben als Nichtchristen. Wir wissen, es ist nicht das Ende. Es ist ein Übergang. Wir gehen woanders hin. Und unser Vater im Himmel hat uns schon einen Platz im Himmel geschaffen, wo wir empfangen werden. Über Abraham wird es so ausgedrückt in Hebräer 11, Vers 10. Der Abraham war ja Nomade, musste sein Heimatland verlassen, sein Haus verlassen, ist dann durch die Gegend gezogen, hat in Zelten gewohnt. In Hebräer 11, Vers 10 wird gesagt, denn er wartet auf die Stadt, die feste Fundamente hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Dieser Nomade lebt darauf hin, dass er weiß, es gibt irgendwann diesen Moment, wo Gott mir eine Stadt baut. Und das ist schon ein Hinblick auf das neue Jerusalem, auf den Himmel, den Jesus uns vorbereitet hat. In Philipper 3, Vers 20 sagt Paulus, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Ich glaube, dass es immer wieder hilfreich ist, auch in harten Zeiten, wenn wir uns nochmal klar machen, wo unsere Hoffnung ist. Unsere Hoffnung liegt nicht auf einem gesegneten Leben nur hier auf dieser Erde. Gott segnet uns auch hier. Gott gibt uns auch hier auf der Erde auch Zeiten, die uns Hoffnung machen, die uns voranbringen, wo wir spüren, dass seine Hand auf uns ist, wo er mit uns ist. Und er will dich hier segnen, aber unsere Hoffnung liegt einfach auch auf dem Himmel. Und das ist keine Vertröstung, so nach dem Motto, wir igeln uns jetzt hier ein und lassen irgendwie die Zeit möglichst schnell vorbeigehen. Herr, komm bald, damit es dann endlich hier vorbei ist auf dieser Erde. Nee, wir haben hier einen Auftrag und wir dürfen hier was für Jesus bewegen. Wir dürfen uns hier einsetzen. Wir dürfen noch andere Menschen dafür gewinnen, dass sie mit uns in den Himmel gehen. Dass sie mit uns einen Platz finden und eine Beziehung zu ihrem Vater aufbauen. Wir dürfen diese Zeit hier nutzen, aber wir wissen auch, das ist nicht das Ende hier. Das, was wir hier auf der Erde haben, das, was hier auf der Erde uns beschäftigt, auch diese ganze Leid und Tod und Krankheitsgeschichten, die uns hier auf der Erde beschäftigen, sind nicht das Ende, sondern wir haben noch eine Zukunft im Himmel. Wir haben eine andere Stadt noch, auf die wir uns freuen dürfen. Wir wissen, dass Jesus was vorbereitet hat für uns, was so viel größer, so viel schöner, was so viel herrlicher sein wird als das, was wir hier kennen. Und Ich glaube, dass das was ist, was uns immer wieder neu bewusst werden darf. Ganz schlechte Nachricht für dich, auch du bist sterblich. Auch du wirst irgendwann sterben. Das ist ziemlich sicher. Bisher gab es nur einen, der das Ding rückwärts gemacht hat. Das war Jesus. Und also auch das schlechte Nachricht für dich, du bist nicht Jesus. Das heißt, irgendwann werden wir immer mit unserer Sterblichkeit konfrontiert werden. Und wir müssen uns irgendwann damit auseinandersetzen, wo geht's für uns hin? Wo ist unser Zuhause? Unser Zuhause ist nicht hier. Hier sind wir da, weil wir einen Auftrag haben, weil wir gestalten dürfen, weil wir einen Auftrag Gottes für diese Welt haben, weil er uns als Botschafter hierher gesendet hat. Aber unsere Heimat ist der Himmel. Unsere Sehnsucht ist die Ewigkeit. Unsere Sehnsucht ist, dass wir irgendwann mit Jesus so nah verbunden sind, wie wir es hier vielleicht nie erleben werden. Vielleicht hilft uns das immer wieder, uns nochmal neu zu sagen, der Tod hat nicht das letzte Wort. Es hört nicht mit dem Tod auf. Und auch darin kann Jesus uns ein Vorbild sein. Nochmal in Hebräer 12, Vers 2 lesen wir, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Er hat um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldet und die Schande für nichts geachtet und sitzt nun zur Rechten des Thrones Gottes. Jesus hatte das Kreuz vor sich, eine der schrecklichsten Arten zu sterben. Und der Hebräer behauptet, er hat es mit vor ihm liegender Freude angenommen. Er ist durch diese Leidphase mit Freude gegangen, weil er wusste, was danach kommt. Neben Gott zu sitzen im Himmel, ihm zu Rechten zu sitzen. Ich glaube, diese Kurskorrektur in unserem Kopf, dass wir manchmal das Leid und die Not dieser Welt, alles, was uns hier so beschäftigt, so wichtig wird, das darf ab und zu mal wieder geschiftet werden in unserem Kopf. Da darf eine Veränderung wieder stattfinden, dass wir wissen, hey ja, es ist gut, hier Leid zu empfinden. Wir dürfen diese Leid und diese Not zu Gott tragen. Aber im Endeffekt dürfen wir uns auch freuen auf das, was kommt. Und das ist keine Verzögerungstaktik, das ist keine, wir drücken Leid weg, so wir dürfen ja gar kein Leid empfinden. Lass dieses Leid raus, bring es zu Gott. Sei wie so ein Jeremia, der Gott Vorwürfe macht, der ihm all diese Emotionen bringt. Aber lass auch zu, dass in deinem Kopf was ist, wo du weißt, im Endeffekt hört es hier irgendwann mal auf. Im Endeffekt hat die Krankheit nicht das letzte Wort. Im Endeffekt hat der Tod nicht das letzte Wort. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, hast du was, was dich hält und was tiefer geht und was dich an den Punkt bringt, wo du später merkst, da ist noch mehr. Da ist der Himmel. Da ist das, was Gott für dich vorbereitet hat. Paulus schreibt es so in Römer 8, Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Von Paulus wissen wir, dass der irgendwas hatte, was ihn schon immer sein Leben lang krank gehalten hat. Er redet von seinem Stachel im Fleisch. Die meisten gehen davon aus, dass es wirklich eine Krankheit war. Irgendwas war, was ihn bis zum Ende beschäftigt hat und immer wieder ihn auch davon abgehalten hat, das Evangelium in vollen Zügen zu verkündigen. Wo er immer wieder eingefangen wurde. Wir wissen nicht so genau, was es ist, aber er sagt, all das ist leicht. An anderer Stelle in 2. Korinther 4 redet er von kurz. All das ist nur kurz gegenüber dem, was wir in Ewigkeit, in der Herrlichkeit mit Gott haben. Und ich glaube, das hilft uns, dass wir immer wieder uns neu darauf konzentrieren. Weiß ich, wo ich in Ewigkeit bin? Weiß ich, wo meine Ewigkeit gebaut ist? Dass Gott mein Zuhause baut und mir einen Platz frei hält und sagt, ja, diese Leidensphase ist kurz. Und Jesus sagt sogar, hey, ich kann mich darüber freuen, über diese Leidensphase, weil ich weiß, was dann kommt. Ich habe euch vorher gesagt, wir sind nicht Jesus, aber vielleicht können wir von ihm lernen. Vielleicht können wir lernen, in Leidensphasen immer wieder auch uns darauf zu konzentrieren, wo ist die Freude da drin? Wo können wir trotz Leiden, trotz negativen Nachrichten hier zusammen singen, alles tanzt und Freude in mir? Ich glaube, dass da eine tiefe Wahrheit drin steckt, immer wieder sich darauf zu konzentrieren, was hat Jesus in meinem Leben getan? Wie ist sein Charakter? Was ist sein Charakter am Ende des Tages? Ich fühle es gerade nicht, aber ich weiß, am Ende des Tages ist Gott gütig, hat Erbarmen, hört mir zu, er ist treu, er ist gut. Und auch wenn es die Situation gerade nicht hergibt, ich kann mich darauf besinnen, er ist es. Er wird es sein. Gott ist Liebe persönlich und er wird mir in dieser Liebe begegnen. Und wenn er es nicht hier tut, spätestens in meinem Tod ist es soweit, dass ich spüre, dass Gott mit mir ist und dass er es ist, der mir da was vorbereitet hat, einen Platz im Himmel, auf den ich zugehen kann, wo ich mich darauf freuen kann, wo all das Leid dieser Welt klein wird im Gegensatz der Freude, die ich da haben werde. Für mich ist die Frage gerade ganz akut, wie komme ich dazu, in so einer Leidensphase auch wieder zu dieser Freude zu kommen, zu dieser Hoffnung zu kommen, die trägt. Und ich glaube, es gibt zwei große Dinge, die mich tragen gerade oder wo ich auch denke, das sollten wir in den Zeiten, wo es vielleicht nicht gerade die Leidensphase ist, uns so weit antrainiert haben, damit es in Leidensphasen dann trägt. Und die eine Sache, was ich zutiefst glaube, ist, was uns gut tut, ist, wenn wir miteinander beten. Ich möchte eine kleine Lanze brechen für unsere Gebetsangebote hier in der Scala. Mir tat das am Dienstag total gut, dass ich wusste, das sind Leute, die beten für mich, wenn ich am Mittwoch ins Krankenhaus gehe. Und 4 oder 5 Leute aus dem Gebetskreis haben am Mittwochnachmittag gleich nachgefragt, Christian, wie geht's dir? Was kam raus? Für was dürfen wir weiter beten? Psalm 62, Vers 6 und 7. Nur auf Gott wartet meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und mein Heil und meine sichere Burg. Ich werde nicht wanken. Gebet ist viel, viel mehr als warten. Viel, viel mehr als nur bitten. Als nur sagen, Gott, ich will jetzt von dir das und das haben. Mein Gefühl ist, dass es immer wieder Zeiten gibt in Gebetszeiten, wo meine Seele still wird. Wo ich ruhig werde, weil ich merke, jetzt spricht Gott. Jetzt spricht Gott in mein Leben hinein. Jetzt darf er wirken, jetzt darf er mir Dinge sagen. Und ich möchte dich einladen, dass du mehr und mehr zu einem Beter wirst. Ich glaube, dass wenn wir lernen, egal wie unsere Emotionen sind, es immer vor Gott zu bringen, dass das die Möglichkeiten sind, wo Gott in dein Leben reinsprechen darf. Wo er dich auf diese Hoffnung wieder neu hinweisen darf, die trägt. Wo du vor ihm nochmal auch diesen ganzen Emotionsberg rauslassen kannst. Ist ein bisschen hobbypsychologisch, aber ich glaube, wenn du all diese Emotionen, all diesen, auch diese, dass du Gott das vorwirfst, warum er nicht handelt und warum er nicht hört, wenn du das alles in dich reinfrisch, ich glaube, das macht dich noch kränker. Ich glaube, wir brauchen ein Ventil und Gebet ist so ein Ventil, das vor Gott zu bringen. Und es ist okay, das vor Gott zu bringen. Und es ist noch besser, wenn du es mit anderen Christen zusammentust, die dich an die Treue und an die Güte Gottes erinnern, die mit dir zusammen beten, die mit dir glauben, die dich durchtragen. Ich möchte euch ein kleines Zeugnis erzählen. Ich war im Januar 3,5 Tage in so einem Kloster, stille Tage. Und neben ganz vielen Sachen, die Gott reingesprochen hat in meinem Leben, hat Gott mir gesagt, Christian, verzicht dieses Jahr auf Alkohol. Trink einfach keinen Alkohol mehr. Und ich habe das gemacht und 6 Monate später weiß ich, warum das gut war. Weil mir jetzt ein Arzt gesagt hat, mit jedem Tropfen Alkohol, den ich trinke, wird meine Leber noch mehr geschädigt und wird noch mehr zirrhotischer. Das war im Januar noch gar kein Thema. Ich hatte im Januar eine MRT-Untersuchung, da haben die mir gesagt, ach, Ihre Leber sieht ganz gut aus, wir haben keine Veränderungen gesehen, ist alles gut, machen Sie weiter. Das war Stand Januar, aber Gott hat reingesprochen in so einer Gebetszeit, zu sagen, hey, verzicht auf Alkohol, verdient. Einfach mal für das Jahr. Und ich habe das gemacht und ich weiß mittlerweile, warum das so ist. Und ich weiß mittlerweile, warum das Gott gesprochen hat. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir diese Gebetszeiten haben, wo Gott reinsprechen darf in dein und mein Leben. Und ich möchte einfach nochmal Werbung machen. Such dir andere Christen, mit denen du betest. Mach's nicht allein. Wir haben manchmal Zeiten, da ist unser Gebet nur, Gott, warum lässt du es zu? Gott, warum ist das so? Warum lässt du diese Emotionen zu? Warum lässt du diese Krankheit zu? Warum bin ich in der Situation? Warum hörst du nicht? All diese Vorwürfe, die wir in Klagelieder 3 am Anfang gehört haben, die haben wir auch so oft in unserem Leben. Und es ist gut, wenn du dann mit anderen Menschen zusammen betest, die dich auch an den Charakter Gottes erinnern. Gewöhn dir das an. Egal wie alt du bist, egal in welcher Form du das machst, ob du das online machst, ob du das mit Menschen dich morgens vor der Arbeit triffst oder abends, ob du das mit deinem Ehepartner dir zur Angewohnheit machst, dass ihr am Abend im Bett nochmal kurz zusammen betet. Gewöhn dir einen Lebensstil des Gebets an. Ich glaube, das trägt dich und das kann dir helfen, durch diese Zeiten zu gehen. Und ein anderer Punkt, der mich gerade da beschäftigt an dem Thema ist, der mich auch dazu gebracht hat, heute über das Thema zu predigen, ist Hebräer 10, Vers 23 und 25. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst es aufeinander achten und uns anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Versäumt nicht, euch zu versammeln, wie es einige tun, sondern ermutigt einander umso mehr, als dass ihr den Tag herannahen seht. Ich glaube, dass Hoffnung auch in Gemeinschaft wächst. Dass Hoffnung auch da wächst, wo du mit anderen Christen, die auch diese Hoffnung teilen, zusammen seid. Und ich will dich einfach bitten und motivieren, wenn es dir gerade gut geht, dann sei du jemand, der Hoffnungsspender ist für andere Menschen. Und wenn es dir gerade schlecht geht, dann hab mindestens ich und ich glaube auch ihr oft den Reflex, sich dann zurückzuziehen aus Gemeinschaft. Ich kann gerade keine Menschen sehen. Ich möchte gerade nicht mit Menschen in Kontakt sein. All das sind ganz normale Reflexe, die habe auch ich in meinem Leben. Wie gesagt, meine Überlegung am Mittwochabend war, mich eine Woche in mein Bett zu verziehen und mich mit 5 Büchern einfach irgendwo hin zu beamen und weg zu sein und keine Menschen zu treffen. Aber ich glaube zutiefst dran, dass wir uns gegenseitig brauchen. Ich glaube, ich habe das in den letzten Jahren so oft gesagt, Christsein ist kein Einzelkämpfertum. Ich weiß, ich bin Pastor und eigentlich müsste ich das vielleicht anders sagen, aber auch ich habe diesen Reflex, ich möchte heute niemand mehr sehen. Ich brauche jetzt keine Menschen mehr um mich rum. Ich brauche auch keine Bemitleidung, keine mütterlichen Ratschläge. Wenn du so eine Lebererkrankung hast, der zweite Satz, der von jedem kommt, und hast du schon über Ernährungsumstellung nachgedacht? Und nein, ich möchte es nicht jedem erklären, dass es relativ wenig mit meiner Ernährung zu tun hat, sondern eine Autoimmunerkrankung ist. Nein, meine Leber ist nicht so kaputt, weil ich so viel getrunken habe. Ich muss das immer den Ärzten erklären. Wenn die meine Leberwerte sehen, denken die immer, ich wäre Alkoholiker und fragen immer dreimal nach, wie viel denn kein Alkohol in meinem Leben ist. So, das sind so Sachen, da kommen manchmal auch Gelüste auf, einfach keinen mehr sehen zu wollen, mit keinem mehr drüber reden zu wollen. Aber trotzdem glaube ich, dass wir uns gegenseitig brauchen. Trotzdem glaube ich, dass wir uns gegenseitig brauchen, um uns gegenseitig Mut zu machen, uns auf diese Hoffnung hinzuweisen. Und egal, ob du gerade richtig gut drauf bist, es braucht dich. Es gibt hier Menschen in der Gemeinde, die brauchen deine Hoffnung, deine Freude, die brauchen das, was du an Positivität gerade mitbringst, an guten Erfahrungen mit Gott mitbringst, die brauchen das um dich rum. Und wenn es dir schlecht geht, hör auf, dich zu verschließen, sondern komm in Gemeinschaft. Lass zu, dass du dein Leben teilst mit Menschen. Lass zu, dass es Menschen gibt, die nah an dir dran sind, die mit dir unterwegs sein können. Ich weiß, oftmals sind wir Menschen das Problem. Auch ich kann Leute ganz ordentlich verletzen und ich wurde schon von Leuten verletzt. Und all das bringt in mir so einen tiefen Erfahrungsschatz von, oh, ich habe gar keine Lust, mich zu öffnen. Ich habe gar keine Lust, wieder meine Seele hier vorne auszubreiten. Weil ich weiß, es wird auch Leute geben, die das ausnutzen, die das gegen mich nutzen und so weiter. Aber ich glaube trotzdem, dass die Wahrheit, dass wir als Gemeinschaft uns brauchen, füreinander einzustehen, füreinander zu beten, dass die tiefer ist als all das, was wir vielleicht schon an Verletzungen erlebt haben, all das, was wir uns auch gegenseitig schon angetan haben. Wir brauchen dieses Miteinander, das trägt und stützt. Ich glaube, dass Hoffnung kein Gefühl ist, das wir irgendwie produzieren müssen. Ich glaube, dass Hoffnung eine Person ist, Jesus Christus. Und auf die dürfen wir uns gegenseitig hinweisen. Auf die dürfen wir uns immer wieder gegenseitig auch wirklich hinschubsen, zu sagen, Herr, bring diese Person wieder näher zu dir. Sei du an ihr dran. Komm ihr wieder näher mit deinem Charakter, mit deiner Güte, mit deiner Barmherzigkeit. Jesus hat dir eine Heimat vorbereitet, auf die du zugehen kannst. Ich möchte die Predigt beenden mit Römer 12:12. Freut euch in der Hoffnung, haltet durch in der Bedrängnis und seid beharrlich im Gebet. Lasst uns die drei Dinge immer wieder neu durchdefinieren, was das für uns als Gemeinde bedeutet. Freut euch in der Hoffnung, egal wie deine Situation gerade ist. Haltet durch, wenn es euch gerade nicht gut geht, wenn ihr in Bedrängnis seid, und bleibt beharrlich im Gebet. Und wie ihr seht, das ist alles in der Mehrzahl geschrieben. Da steht nicht, halt du durch, halt du die Hoffnung hoch. Das steht da nicht. Es geht dann um uns. Es geht ums Miteinander und das ist die Klammer darum, dass wir das in Gemeinschaft und miteinander tun. Hoffnung kann dich und mich durch schwere Zeiten tragen. Und manchmal sind diese Zeiten so lang, dass wir erst das Ergebnis ganz am Ende im Himmel sehen. Aber ich hoffe, dass wir es immer wieder auch neu erleben, dass Hoffnung uns auch hier im Jetzt und im Miteinander trägt und dass Gemeinschaft hier in der Skala trägt. Und darum möchte ich beten. Wir werden jetzt Abendmahl feiern. Und Abendmahl ist die gute, gute Möglichkeit, uns daran zu erinnern, wir sind nicht allein. Wir sind mit Jesus unterwegs. Und er hat uns versprochen, jedes Mal, wenn wir uns daran erinnern, ist er mitten unter uns. Und wir werden das feiern, dass er mit uns unterwegs ist, als Gemeinschaft, mit dir und mit mir, in den guten und in den schlechten Zeiten. Dass er einen Bund geschlossen hat mit dir und mit mir und gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Lasst uns das miteinander feiern und ich bitte euch als Lobpreisteam, dass ihr nach vorne kommt, dass ihr an den Stationen bitte kommt und dass ihr fürs Austeilen bereit seid. Lasst uns darauf hinweisen, dass es Jesus ist, der alles gegeben hat, der uns den Weg frei gemacht hat in den Himmel, der uns Hoffnung schenkt, dass es sein Charakter und sein Wesen ist.